Frau Stadträtin, Herr Minister, meine Damen und Herren, liebe Vorsitzenden, was viele hier im Saal oder zumindest manche hier im Saal und auch mich mit Ihnen, verehrter Herr Generaldirektor, verbindet, sind nicht nur die Jahre. Die vergehen bei jedem von uns und niemand hat noch ein Remedium dagegen gefunden, sondern das, was uns verbindet, ist ein Fach, und zwar ein besonderes Fach. Es ist mehr als eine wissenschaftliche Disziplin und deshalb verdient dieses Fach, dem wir beide angehören, auch die Bezeichnung Gynäkosophie. Nicht nur Gynäkologie, nicht nur die Lehre, sondern die Weisheit. Es ist ein Weisheitsfach, das weise Wissen um den weiblichen Körper. Wenn Frauen, meine Damen und Herren, heute selbst bestimmen können, wann sie schwanger werden und ob sie schwanger werden wollen, wenn in Lebensmitte den Frauen manche furchtbaren Befindlichkeitsstörungen genommen werden, und an dieser Stelle hat interessanterweise vor mehr als 100 Jahren Sigmund Freud darüber gesprochen, ohne den Konnex zur Endokrinologie zu kennen. Und wenn auf der dritten Seite wieder, dann, wenn Frauen es ebenfalls wollen, die Hilfen der Reproduktionsmedizin in Anspruch genommen werden können, dann ist das nicht nur, aber auch das Verdienst dieses Weisheitsfaches, das letzten Endes die Grundlage geschaffen hat, dass das, was über Jahrhunderte die Common Opinion war, nämlich beendet wurde, nämlich paternalistisches Denken. Die Frauenheilkunde hat dazu auch beigetragen. Und damit wird unser Fach auch gesellschaftsverändernd, um nicht zu sagen politisch. Es wird möglicherweise auch ein politisches Fach. Die Gynäkologie als Ars Politea und der Gynäkologe als Zoon Politikon. Aber es ist natürlich nicht nur unser Fach, die eine politische Dimension hat, sondern mehr oder weniger die gesamte Medizin. Und das kann man sehr schön meditativ an der Geschichte der Stadt Wien studieren. In unserer Stadt, aber auch in unserem Land, gab es immer wieder Ärztinnen und Ärzte, die den humanitären und humanistischen Auftrag ihres Berufes auch gesellschaftspolitisch umsetzten, weil sie wussten, dass soziale Gerechtigkeit und Gesundheit eng zusammenhängen. Julius Dandler muss hier als Arzt, als Humanist und auch als Politiker genannt werden. Er war mehr oder weniger das in der Medizin, was Otto Glöckl im Schulsystem war. Und beide stammten aus einem sehr interessanten zeitlichen Fenster. Aus einem zeitlichen Fenster, in dem die Stadt Wien sich anschickte, das zu werden, was sie tatsächlich ist, nämlich eine humanitäre und soziale Stadt, eine Vorzeigestadt für Europa und letzten Endes auch für die Welt. Das hat natürlich viele Menschen inkludiert und das ist das nicht das Werk eines Einzigen. Und da waren auch Ärztinnen und Ärzte beteiligt, um das so zu gestalten und so zu machen. Eine oder mehrere sollen kurz erwähnt werden. Ingrid Leodolter, Ärztin und Politikerin. Wenn, meine Damen und Herren, und ich sage das nicht ohne Absicht, wenn eine Mutter oder nicht nur eine Mutter die Hand des Kindes führt, was normalerweise der Fall ist, sondern wenn umgekehrt der Sohn und mit ihm, lieber Herr Generaldirektor, verbindet sie ja auch eine lange Lebensfreundschaft, wenn umgekehrt der Sohn die politischen Pläne der Mutter inspiriert, wenn dadurch ein europäisches Modell geschaffen wurde, zum Beispiel der Mutter-Kind-Pass, der die perinatale Mortalität von 25 auf 15 Promille sinken ließ, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, dann war das das Werk eines Zoon Politikon im feinsten aristotelischen Sinn. Aber auch Alois Stacher Man denke nur an die Psychiatriereform, Liesel Bittermann mit der integrierten Krankenversorgung. All diese sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Ärztinnen und Ärzte, die ihren medizinischen Beruf auch als politischen Auftrag verstanden. Sie, lieber Herr Generaldirektor, sind trotz der Laudationes von der Frau Stadträtin noch zu jung, um in diese Corona eingereiht zu werden. Aber Sie sind auf dem besten Weg dazu. Der Arzt, meine Damen und Herren, ist mitunter, der Arzt ist Diagnostiker. Aber er ist nicht nur Diagnostiker des Patienten. Er diagnostiziert nicht nur die Krankheit von Menschen, sondern der Arzt kann mitunter auch die Zeit diagnostizieren. Er ist auch Zeitdiagnostiker. Und das mag auch verständlich machen, warum manche Ärzte in ihrer Zeitdiagnostik dann letzten Endes auch in der Politik landen. Denn der große Risikofaktor für das Kranksein ist nicht nur das Alter, von dem heute schon mehrmals die Rede war. Der große Risikofaktor für das Kranksein ist, meine Damen und Herren, die Armut. Sozial schwächere Menschen sind anfälliger, krank zu werden. Und Armut macht krank. Und das ist nicht ein billiges Postulat, sondern das, meine Damen und Herren, ist durch viele Untersuchungen gut dokumentiert worden. Sozial benachteiligte Menschen zeigen bereits Mitte 40 jene Erkrankungen, die abgesicherte Zeitgenossen erst in der siebten Lebensdekade entwickeln. Menschen in Armut sind dreimal häufiger krank. Und das ist zweifellos eine Botschaft und macht es verständlich, dass es immer wieder Ärztinnen und Ärzte sind, die an einer sozialen Gesellschaftsverbesserung mitbauen, wohlwissend um den Zusammenhang zwischen der Armut auf der einen Seite und der Krankheit auf der anderen Seite. Und hier kann bei allen Leistungen, die bereits erbracht wurde, und es wurde viel erbracht in unserer Stadt, aber doch manches noch getan werden, denn wenn ich die Ausführungen von Fredi Merin folge, dann ist jedes zehnte Kind oder wächst jedes zehnte Kind in Österreich noch in einem Haushalt auf, der sich bei der Ernährung einschränken oder einseitig begnügen muss. Und das hat natürlich für uns Gynäkologen schon einen gewissen Impact, denn wir waren wahrscheinlich die Ersten, die in einer translatorischen Medizin verstanden haben, dass es so etwas wie eine epigenetische Prägung gibt, dass die Ereignisse, die man in der frühen Kindheit miterlebt, dass die einem begleiten, und zwar nicht nur irgendwie soziologisch und philosophisch, sondern medizinisch, epigenetisch über das Acetylierungs- und Methylierungsprogramm. Wenn also ein Kind tatsächlich in der Kindheit einseitig ernährt wurde, weil eben die Mittel nicht da waren, dann begleitet ihn das epigenetisch über Jahrzehnte, bis hin zum metabolischen Syndrom, zur Hypertonie oder auch zur Arteriosklerose. Also das ist nicht nur eine soziale Aufforderung, sondern auch eine medizinische. Der Gynäkologe oder den Gynäkologen schmerzt es natürlich besonders, und das zeigte auch der österreichische Frauengesundheitsbericht, dass nicht nur die soziale Ungerechtigkeit, sondern auch die Geschlechtsungleichheit gesundheitlich belastet. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Sie, Herr Minister, eine Studie in Auftrag gegeben haben, die zeigte, dass alleinstehende Mütter besonders, waren Sie das nicht, besonders an die Armutsgrenze in vielen Fällen herankommen und dadurch natürlich auch medizinisch, auch was das Kind betrifft, Notleiden und epigenetisch hier ein Problem für das Kind schaffen. Das alles, meine Damen und Herren, zeigt uns, dass der Mediziner nicht in seinem Turm sitzen kann. Ein klinisch tätiger Mediziner kann nicht nur ein Gelehrter sein. Er kann auch nicht nur, wenn er klinisch tätig ist, nur Wissenschaftler sein, wie Wilhelm von Humboldt es in seiner Zeit fälschlicherweise eingefordert hat. Nach Humboldt war die Wissenschaft mit den Zoon-Politikon-Aufgaben, also mit dem öffentlichen sozialen Engagement, unvereinbar. Denn die Wissenschaft würde von der Zoon-Politikon-Welt, so meinte er, bloß kontaminiert. Der Wissenschaftler müsse sich ganz im Gegenteil bemühen, derlei Verunstrickungen abzustreifen, sich aus den Verflechtungen des banalen Alltags herauszuhalten, das Ansinnen oder die Ansinnungen des öffentlichen Geschäftes von sich zu weisen und dem politischen Getriebe nicht zu folgen. Das, meine Damen und Herren, war damals. Das war die Ansicht Humboldts und das hat sich Gott sei Dank geändert. Denn dass Wilhelm von Humboldt hier möglicherweise oder sicher sogar irrte, das hat der große Verfassungsrechtler Ernst Wolfgang Böckenförde anhand der Verfassung demonstriert und thematisiert. Von ihm stammt das oft zitierte und berühmte Wort: Keine Verfassung garantiert sich von sich selbst, sondern ist von Verfassungsvoraussetzungen abhängig, die jene Menschen mitbringen, die dann in der Gemeinschaft mit dieser Verfassung leben sollen. Und ähnlich ist es meines Erachtens nach auch in der Medizin. Zum wirklichen Arzt wird man nicht nur durch die Promotion, man wird nicht nur durch das Facharztzeugnis, sondern man wird dadurch von Berufsvoraussetzungen, die der kranken Menschen helfen möchte, mitbringen muss. Und die man allerdings, und das wissen wir alle, nicht unbedingt im Medizinstudium sich aneignen kann. Dazu passen auch zwei Anekdoten. Eine konnte ich selbst miterleben vom legendären Bundeskanzler Kreisky. In der ihm eigenen sokratischen Gesprächsführung, Sie haben ja das sicher auch miterlebt, hat er immer wieder kleine Mini-Lectures seinem Auditorium gehalten, Kurzvorlesungen, um aus seinem reichen Erfahrungsschatz denen, die gerade um ihn waren, sehr Interessantes und Hochwertiges zu bieten. Und eines Tages verkündete er Wisse, was einen Politiker zu einem guten Politiker mache. Könnte das fast in Wahlkampfzeiten thematisieren. Und er meinte, ein guter Politiker wird nur dann ein guter Politiker, wenn er etwas macht, das zunächst banal klingt, was meines Erachtens nach aber extrem wichtig ist. Ein Politiker wird nur dann zum guten Politiker, so Kreisky, wenn er die Menschen liebt. Und das ist die Voraussetzung. Und Ähnliches gilt meines Erachtens nach auch für den Arzt. Politiker und Mediziner sitzen hier im gleichen Boot. Und das erklärt letzten Endes auch, warum der Wissenschaftler sich nicht zurückziehen kann. Er kann nicht in seinem Turm aus Elfenbein bleiben. Und warum das Arztsein mehr ist als ein Job und mehr als ein Beruf. Es ist meines Erachtens nach eine Berufung. Bruno Kreisky hatte ja viele Überraschungen auf Lager und eine davon war seine zwar nicht chronische, aber doch ab und zu praktizierte Unpünktlichkeit. Und als er wieder einmal einen Staatsgast warten ließ, und die Quelle, die ich hier naturwissenschaftlich angebe, ist Charlie Blecher, der kann das verbriefen, dass sich das tatsächlich so abgespielt hat, also das sind keine Geschichten aus dem Wienerwald, die ich Ihnen da erzähle, sondern das war so. Und das ganze Protokoll mehr oder weniger durcheinander gekommen ist und Blecher dann Kreisky vorwurfsvoll fragte, wo er denn geblieben wäre, da sagte er die oft zitierte Sentenz, dass ihm die Verzweiflung einer Frau, die ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte und für die er gerade Hilfe organisierte, wichtiger war, als das Champagnerglas auf einen Gast zu erheben. Und auch das wäre, meine Damen und Herren, auf den Arzt übertragbar, der nicht nur seine Scheine zählt, der nicht nur Krankheiten diagnostiziert, sondern der ein zeitdiagnostischer Intellektueller ist, der den Menschen liebt und deswegen zum Zoon Politikon wird. Aber auch die Medizin selbst profitiert davon, wenn sich ihre Vertreter, so wie Sie, Herr Generaldirektor, öffentlich engagieren, nicht präferenziell natürlich monetär, sondern inhaltlich. Denn die rasanten Fortschritte in unserer Wissenschaft, und die sind enorm rasant, sind teuer, teuer, teuer. Und das wird in Zukunft ein Megaproblem werden, dass die Medizin einfach zu viel kann. Und wer soll das dann noch bezahlen? In Zeiten, wo es der Wirtschaft, wie wir alle wissen, nicht optimal geht. Dass es hier Spannungen gibt, das konnte man unter Umständen auch bei der Eröffnungsrede des Deutschen Ärztetags miterleben. Als der Präsident Frank-Ulrich Montgomery sagte, diese Probleme, die jetzt auf uns zukommen, werden so gelöst, wie das in der Wirtschaft üblich ist, nämlich sie werden gelöst von den Ökonomen. Und er sprach vom Ökonomenstaat, in dem die Ökonomen dem Arzt anordnen, was er verordnen darf. Dass trotz ähnlicher Fragestellungen in Österreich die diesbezügliche Diskussion konstruktiv und bei weitem nicht so aggressiv ist wie zum Beispiel in Deutschland, verdanken wir wahrscheinlich auch jenen Mediatoren, die ja auch als Ärzte in der Politik tätig sind, zu denen auch Sie, lieber Herr Generaldirektor, gehören und die in der Lage sind, die Sorge beider zu kennen und in beiden Ebenen Mediator zu sein. Et audiatur altera pars. Wenn man, meine Damen und Herren, schon Gelegenheit hat, in diesem historischen Ort eine Wortspende für den Herrn Generaldirektor formulieren zu dürfen, dann schaut man natürlich in das Bilderbuch seines Lebens und sucht nach Bildern, in denen Sie auch vorkommen. Man blättert und blättert und freut sich, ein Bild zu finden, wo Sie drauf sind. Und da findet man unter anderem Sie bei jenen legendären Kongressen in Oberlech, wo wir erstmals versucht haben, die Medizin anders zu erklären, dass nämlich die Zelle mehr ist als nur die Summe ihrer Zellorganellen und der Mensch mehr ist als die Summe seiner Organe. Dass es so etwas wie eine Komplexizität gibt, eine Interdisziplinarität. Sie waren damals mitten in der Gruppe, als die Leute auf den Fenstern zwischen den Stühlen und auf den Kaminen saßen und wir versucht haben, etwas anzudenken, was bis heute noch nicht eingedrungen ist. Jedes Leben ist natürlich auch eine Liste von Anfechtungen. Und es wäre interessant, meine Damen und Herren, eine Biografie so zu schreiben, nicht nur wann hat man promoviert, wann ist man Professor geworden, sondern welche Anfechtungen hat man in seinem Leben erdulden müssen? Welche Anfechtungen hat man durchgemacht? Wo waren tatsächlich die kritischen Situationen? Und wenn ich dieses Kapitel in meinem Bilderbuch aufschlage, das Kapitel der Anfechtungen, dann, lieber Herr Generaldirektor, finde ich Sie auch dort, in hilfreicher Position. Denn als wir einmal, und es ist schon sehr lange her, als wir einmal wegen eines unklugen Interviews die Wildbäche der bösen Meinungen zu gurgeln begannen, und als damals selbst langjährige Freunde und Wegbegleiter glaubten, die Stunde ist nun gekommen, dass man in die Kleider des alten Brutus schlüpfen muss. Und als uns damals, meine Damen und Herren, das dritte Ohr zu wachsen begann, nämlich das Ohr für die böse Nachrede. Es gibt auch ein drittes Auge gegen den bösen Blick und es gibt auch das dritte Ohr gegen die böse Nachrede. Da haben Sie, lieber Herr Generaldirektor, zur Fairness und zur Sachlichkeit gemahnt, die dann letzten Endes auch die Sache rehabilitierte. Dass wir dieses Bild oft betrachten und es Ihnen nicht vergessen, soll eine persönliche Anmerkung sein, wenn wir in diesem illustren Saal über den Arzt als Zoon Politikon diskutieren und meditieren. Der Sie, Zoon Politikon, zweifellos im feinsten sokratisch-aristotelischen Sinn sind. Und das möge Ihnen, lieber Herr Generaldirektor, auch erhalten bleiben. Das darf ich Ihnen im Namen vom Seppi Leodolter, im Namen Ihrer Freunde und in meinem eigenen Namen von ganzem Herzen wünschen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.